Ich habe da eine spezielle Abschrankung mitgebracht. Einige erkennen es möglicherweise, weil das vielleicht selber die Haie auch haben. Eine Abschrankung, die meiner Frau Danita und mir in den nächsten Monaten vermutlich noch sehr grosse Dienst wird erweisen. Nämlich den, wenn unsere kleine Tochter Johanna ins Krabbelalter kommt. Ich glaube, das ist eine sehr gute Sache, eine gute Abschrankung, die es gibt. Ein guter Haken, könnte man sagen, wo Leben schützt und viele Sachen auch vereinfacht. Abschrankungen, ja. Vor einiger Zeit hätte ich mir auch eine Art Abschrankung gewünscht. Es war ein Freitag, ich war gerade am Mittag machen und wir wohnen im Erdgeschoss von einer Überbauung, von ein paar Einfamilienhäuschen und wir haben das Privileg, dass wir dann gerade so ein bisschen über die Veranda raus eine Wiese haben und über die Wiese verfügen wir über ein alleiniges Nutzungsrecht. Das heisst, wir können mit dieser Wiese machen, was wir möchten. Wir könnten sie blau anmalen, wir könnten irgendwie Herdöpfel pflanzen oder Blümchen züchten oder wir könnten gut schweizerisch auch einen Haken um unser Grundstück herum machen. Danita und ich sind uns aber von Anfang an einig gewesen, dass wir das nicht werden machen. Aber dem Freitag habe ich an der Entscheidung angefangen zu zweifeln. Ich war, wie gesagt, dann am Mittagessen zubereitet, wo mich plötzlich ein Geräusch aus meiner Konzentration rausgerissen hat. Nämlich ist die Verandertür offen gestanden und ich habe gehört, wie da irgendetwas über unsere Wiese gerattert ist. Und mein Blick ist sofort Richtung dem alleinigen Nutzungsrecht gewandert. Und ich habe gerade noch gesehen, so wie ein Bub mit dem Velo voll über unsere Wiese gerattert ist. Und dazu muss man wissen, es hat neben der Wiese hat es ein Strössli, wo man durchlaufen kann, ein Gehweg, wo die Nachbarn und Kinder, Schüler und so weiter gerne als Abkürzung nutzen. Und mir ist eigentlich auch wurscht, solange sie auf dem Weg bleiben. Und ich habe dann versucht zu beruhigen und habe gedacht, Micha, weißt du, er war ein kleiner Bub, der hat sich vermutlich überschätzt, die Geschwindigkeit mit seinem Velo und hat einfach die Kurve nicht verwischt und halt musste über die Wiese fahren. Nicht so tragisch. Ich habe weiter geschafft. Wo dann aber in den nächsten 2-3 Minuten weitere 2 Leute und nicht nur Kinder über unsere Wiese gerasselt sind mit dem Velo, hat es mir den Kragen geplatzt und am letzten habe ich noch ein leicht genervtes Statement hinten angerufen. Ob das Ganze genützt hat, ich bin mir nicht so ganz sicher. Wenn ich letztes Mal wieder rausschaue, sehe ich so eine kleine Autobahn, wenn man könnte sagen, von Velospuren, die über unser alleiniges Nutzungsrecht gehen. Trotzdem bin ich froh, dass wir den Haken montiert haben. Ich glaube, es gibt viel sinnvollere Orte, wo man so Abschrankungen könnte brauchen, wie zum Beispiel in dem Fall mit so einem Babygitter. Oder ich denke an Leitplanken im Strassenverkehr oder Geländer beim Balkon. Alles Sachen, wo Menschen das Leben können schützen können. Es gibt, wie gesagt, auch Häge, Abschrankungen, die nicht nur schützen, sondern die auch ein Ärgernis hervorrufen. Und ich denke, es wäre zum Beispiel ein Ärgernis für die einen Leute, wie wir würden dort einen Häge um unseren Rasen herum machen. Und darum machen wir es nicht. Und über so einen Häge, der ein Ärgernis verursacht, über das möchte ich heute Morgen hier in der Predigt auch erzählen. Und wir steigen gerade ein in den Text im Epheserbrief 2, Vers 11 bis 12. Könnt ihr gerade mitlesen auf der Rückseite da. Das heißt, denkt doch einmal zurück. Ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nichtjüdischer Herkunft die Unbeschnittenen genannt werdet. Und zwar von denen, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichnen. Dabei ist ihre Beschneidung etwas rein Äußerliches, ein menschlicher Eingriff an ihrem Körper. Wie stand es denn früher um euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Der Apostel Paulus, der den Brief an Epheser schrieb, die Gemeinde in Ephesus, redet da ganz besonders an die Christen, die keine jüdische Wurzel haben, die sogenannten Heidenchristen. Und mit vielleicht ganz, ganz wenigen Ausnahmen sind alle da drin auch Heidenchristen. Die meisten von uns haben keine jüdische Wurzel. Also könnte man sagen, wir sind ein Stück weit auch von dem betroffen, oder nicht nur ein Stück weit, sondern wir sind auch betroffen von dem, was der Paulus da schreibt. Und der Paulus führt sie zurück in die Vergangenheit, wo sie ist. Die Zeit, wo sie ausgeschlossen sind von dem Bund, also außerhalb, könnte man sagen, von dieser Abschrankung, wo sie keinen Zugang hatten zum Volk Israel und somit auch nicht zu den Verheißungen, die Gott am Volk Israel gegeben hat. Gott hat nämlich das Volk Israel erwählt und es ist nicht einfach so ohne weiteres möglich gewesen, zu dem Volk einfach so dazuzugehören. Das hat bedeutet, dass da wie ein Haken, eine Abschrankung war für den Rest der Welt, für die Heiden. Eine unüberwindbare Trennwand. Die ist es nicht ganz so unüberwindbar, aber dort meint Paulus eine unüberwindbare Trennwand, wo man eben ausgeschlossen war von dem Bündnis und von den Zusagen und von der Beziehung zu Gott. Sie sind Gott fern gewesen und sie haben, sind fern gewesen von einem Leben voller Hoffnung, fern von einem Leben mit dem lebendigen Gott. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da natürlich gewisse Spannungen ausgelöst hat, da zwischen den Juden und zwischen den Heiden. Wir kennen das ja möglicherweise von uns selber. Viele von euch sind sicher auch schon mal mit dem Flieger weggeflogen. Und wenn du dann dort mit deinem Economy-Ticket am Gate stehst, also dem Ort, wo du, bevor du in den Flieger reingehst, kann es manchmal sein, dass du recht lange in einer Schlange stehst, bis du endlich in den Flieger kannst steigen kannst. Ganz anders ist es, wenn mit den Leuten, die ein Business- oder First-Class-Ticket haben, die haben die sogenannte Fastline, die können an allen wartenden Leuten vorbeilaufen, direkt im Flieger sitzen und sich dort schon mal das erste Mal bedienen lassen, während die anderen noch draußen am Anstehen sind. Manchmal kann es passieren, dass man wie ein Upgrade bekommt und dass die Economy-Bucher, also die weniger zahlt haben für das Ticket, trotzdem die Fastline könnt benutzen und wenn es noch besser läuft, dass man sogar einen Platz bekommt in der First oder in der Business Class. Und kann es denn manchmal nicht passieren, dass wir in so Situationen fast ein bisschen mit geschwellter Brust da durch die Fastline laufen, an den Leuten vorbei, die den regulären Preis zahlt haben für das Erstklass-Ticket? Ich glaube, wir Menschen neigen offenbar immer wieder mal dazu, dass wir uns mit fremden Federn schmücken. Dass wir abgeben mit Sachen, wo wir eigentlich überhaupt nichts dafür haben können. Für die wir überhaupt nichts tun haben, sondern die uns von Gott zugefallen sind. Und es scheint so, als ob der Paulus in dieser Situation, dem Gefühl von der Überheblichkeit, vom sich besser fühlen als andere, möchte Einhalt Gebiete, wo bei Mengen Heidenchristen in Ephesus möglicherweise aufgekommen ist. Weil sie jetzt eben auch so einen Zugang offenbar hatten wie die Juden. Wenn wir nämlich weiterlesen, dann merken wir, dass das Gegenwart jetzt, wo der Paulus schreibt, nämlich anders ist als die Vergangenheit, die wir da vorher gelesen haben. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer, oder man könnte sagen den Zaun, niedergerissen, die zwischen ihnen stand und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Die Gegenwart sieht definitiv anders aus für die Heidenchristen. Wegen Jesus ist jetzt keine Distanz mehr zwischen dem Volk Israel, zwischen den Juden und den Heiden. Jesus hat der Zaun, hat die Mauer, die Abgrenzung niedergerissen und der Zugang ist frei für alle Menschen. Der Haag, der oftmals Feindschaft bedeutet hat, hat Jesus zerstört, hat er abgerissen und hat den Weg zum Frieden frei gemacht. Das bedeutet jetzt auch, dass der Zugang zu Gottes Volk eben nicht mehr über die Auserwählung von Gott abhängig ist oder über den Weg von der Beschneidung und die Einhaltung von den sogenannten Geboten, die die Juden eingehalten haben müssen einhalten. Sondern der Zugang ist frei geworden durch den Glauben an Jesus Christus. Der N.T. Wright, ein schottischer Theologe vom 21. Jahrhundert, schreibt dazu Folgendes. Das Kreuz hat das jüdische Gesetz, die Tora, abgeschafft. Nicht in dem Sinn, dass sie nicht ursprünglich von Gott gegeben worden wäre, sondern in Bezug auf die Verwendung der Tora im ersten Jahrhundert, die dazu beitrug, Juden und Heiden voneinander getrennt zu halten. Jetzt im Hinblick auf das Evangelium ist der Haag nicht nur Feindschaft zwischen den Völkern, sondern er bedeutet eigentlich die Feindschaft zwischen dem Mensch und Gott. Und das hat den Grund in der Sünde, wo der Mensch gegen Gott rebelliert hat und gesagt, weißt du was, ich möchte nichts mit dir zu tun haben, ich möchte mein Leben ohne dich leben. Und das hat Trennung bewirkt. Weil aber Jesus jetzt durch seinen Tod am Kreuz gestorben ist, hat er den Haag von der Feindschaft zwischen den Menschen und Gott abgerissen. Und damit sind auch alle anderen Abschrankungen, alle anderen Häge von der Feindschaft mit abgerissen worden. Häge von der zwischenmenschlichen oder auch zwischenvölkischen Feindschaften. Jesus bricht aber nicht nur ab, sondern Jesus baut auch neu auf. Und in dem vorliegenden Text kommt das dreimal zum Ausdruck, nämlich das erste Mal im Vers 14. Das heißt, er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Und dann im weiteren Vers, im nächsten, sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Und dann im Vers 16, dort redet er davon, dass er einem einzigen Leib die Gemeinde sie zusammengefügt hat. Ziel von Jesus war es, die Zweiteilung zu überwinden. Die Zweiteilung von den Juden und vom Rest der Welt, von den Heiden. Und aus der Gesamtheit von allen Menschen etwas Neues zu schaffen. Eine Einheit. Und das war Gottes Absicht schon von Anfang an. Das steht im 1. Timotheus 2, Vers 4, wo Gott sagt, dass er alle Menschen möchte retten. Und wenn wir mal im griechischen Urtext nachschauen für die beiden Wörter neuer Mensch, dann stehen dann die beiden Wörter Kainon, Anthropos. Anthropos kennen wir vielleicht vom Wort Anthropologie, von der Lehre über den Mensch. Anthropos heisst also Mensch. Und Kainon, das hat ein relativ breites Bedeutungsspektrum. Das fängt an von neu in Form und Qualität. Ich habe zum Beispiel Upcycling oder Recycling ist vielleicht so eine Art neu in Form und Qualität. Unbraucht, frisch, bis hin zu etwas ganz Neues, etwas Neuartiges, etwas, was noch nie da war. Und ich möchte versuchen, den Tatbestand von dem Wort, von dem neuen Mensch, von dem Neuen, durch ein Beispiel ein zu verdeutlichen. Und zwar mache ich das anhand von der Natriumchlorid-Synthese. Dazu brauche ich ein Hilfsmittel. Und die Menschen, die mich schon ein bisschen länger kennen, wissen, dass ich in meinem ersten Beruf Chemielaborant war und darum vielleicht auch auf so ein Beispiel zurückgreifen. Natriumchlorid-Synthese. Wir haben auf der einen Seite haben wir das Natrium. Wird chemisch so geschrieben. Natrium ist ein Element, es gehört zu den Alkalimetallen. Es ist ein graues, graues Metall. Und die Besonderheit ist, dass der mega weich ist. Man kann es schneiden mit einem Messer wie Butter. Und es ist hochgiftig. Natrium ist für den Mensch als solches hochgiftig. Dann haben wir das Chlor. Chlor kennen die einen vielleicht vom Schwimmbad. Den Geschmack, den kennt man ein bisschen vom Chlor. Chlor ist ebenfalls ein Element, gehört zu der Stoffgruppe von der Halogen, von der Edelgas. Nein, Halogen, Entschuldigung, ist schon wieder her mit der Chemie. bei Normalbedingungen ist es ein Gas, es ist gasförmig. Und es ist ebenfalls hochgiftig. Ein Schnupf und du bist weg. Jetzt, was die Sachen gemeinsam haben, es gibt eine Gemeinsamkeit, nämlich eben, dass sie giftig sind. Ansonsten sind sie völlig unterschiedliche Elemente. Sie haben ganz andere Eigenschaften und sie passen überhaupt nicht zusammen. Jetzt aber, wenn man unter gewissen Bedingungen Temperatur zufügt, dann entsteht aus diesen beiden völlig unterschiedlichen Elementen eine neue Verbindung, das Natriumchlorid. Und um die Gleichung noch zu vervollständigen, und dann noch das zwei vorne an. Natriumchlorid oder auf umgangssprachlich das Kochsalz. Kochsalz, etwas, was wir alle kennen, etwas, wo alles andere als giftig ist für uns Menschen, in der richtigen Dosis zumindest. Also aus etwas völlig Unterschiedlichem ist durch die Zugabe von Wärme etwas entstanden, eine neue Verbindung, die genießbar ist. Salz, Salz von dieser Erde. Und es ist etwas völlig Neuartiges. Und das Spannende dabei ist, das Natrium ist immer noch das Natrium und das Chlor ist immer noch das Chlor. Und die Atome sind jetzt einfach angeordnet in einem neuen Kristallgitter. Und sie können nebeneinander bestehen, ohne dass sie sich auffressen oder gegenseitig wehtun. Jetzt als Salzmenschen, wie man dem so könnte sagen, können wir trotz unterschiedlicher Herkunft nebeneinander leben und trotz Unterschiedlichkeiten miteinander unterwegs sein. Bei Salzmenschen sind die Häge oder Abschrankungen niedergerissen worden. Und als Salzmenschen haben wir alle das Vorrecht, zu Gottes Familie zu gehören. Der Zugang zu ihm ist frei geworden. Von allein wäre das aber nie möglich geworden. Natrium und Chlorid, wenn man die nebeneinander würde, deponieren, würde nichts passieren. Oder einmal nicht, würde nicht das passieren, dass sie eine Verbindung miteinander eingehen. Sondern es hat die exotherme Energie, die Energie von außen gebraucht, die das möglich gemacht hat. Und so ist es auch in dieser Thematik zwischen den Heiden und den Juden. Jesus hat es gebraucht, damit die Verbindung etwas völlig Neues Realität geworden ist. Es geht nichts an Jesus vorbei. Es wird kein Weg an Jesus vorbei. Er ist der, der den neuen Mensch schafft. Er ist die lebendige Hoffnung. Dort, wo heute noch Abschrankungen, Häge von der Feindschaft sind, dort können sich einzige Feinde morgen schon die Hand vom Frieden geben. Wir sehen das an zahlreichen Stellen in der Bibel und wir sehen das oft auch an Menschen, Geschichten von Menschen, zum Beispiel aus der arabischen Welt, die sich einst als Feinde gegenübergestanden sind und jetzt sich in Frieden die Hände können schütteln. Was bedeutet das Ganze für uns? Wir, die hier in Europa leben, nicht so viel mit dieser Thematik zu tun haben, wie dort mal der Paulus und die Epheser. Ich glaube, wir haben auch verschiedene Häge aufgerichtet, ganz unterschiedliche. Und solche Häge können zum Beispiel sein, und ich stehe ganz bewusst jetzt auch mal so in so einen Häge rein, der Häge von den Denominationen. Wie ist dein Blick auf andere Kirchen, andere Geschwister, die zum Beispiel die katholischen, in der evangelischen oder in einer höchst charismatischen Freikirche sind? Siehst du sie als Geschwisterte oder siehst du sie als fehlgeleitete Menschen, die es zu meiden oder zu bekehren gibt? Es ist klar, es gibt Unterschiedlichkeiten und auch ich bin nicht mit allem einverstanden. Aber ist nicht dort, wo Jesus der Dreh- und Angelpunkt ist, alles andere zweitrangig? Kann es so ein Haken sein, wo man den Haken von den Denominationen, den ein weiterer Haken sein vom übertriebenen Nationalismus. Fan sie für sein Land, sich zu identifizieren mit seinem Herkunftsland. Überhaupt kein Problem und finde ich sogar gut. Aber dort, wo ein übertriebener Nationalismus vielleicht dazu führt, sich für andere Kulturen zu öffnen, ist das möglicherweise wie so ein Haken, wo wir um uns herum arbeiten, wo wir nichts mit anderen Menschen möchten zu tun haben und ist vielleicht gar nicht so gedacht. Denkt man vielleicht zurück an die Geschichte am Gate, am Flughafen-Gate. Wir können überhaupt nichts dazu können beitragen, dass wir als Schweizer, als Deutsche, als Juden oder als Araber geboren worden sind. Wir haben überhaupt nichts dazu können beitragen. Also brüsten wir uns doch nicht mit etwas, wo wir überhaupt nichts dafür können. Denn der Zaun oder der Haken von der unversöhnten Beziehungen. Manchmal kann es passieren, dass wir verletzt werden und dass wir um die Verletzung herum einen Haken bauen, weil wir nicht wieder möchten, dort verletzt werden. Nicht in dieser Thematik, nicht von dieser Person. Und das kann dazu führen, dass wir uns vielleicht von einstigen Freunden, vielleicht sogar in unserer Ehe, einen Haken um gewisse Themen herum bauen haben, um gewisse Menschen herum, die verhindern, dass wir wieder uns an etwas anlehnen, wo uns eigentlich so gut wird tun, wo heilsam wäre für uns Menschen. Und vielleicht hast du auch einen Haken um dich herumgebaut, um Gott nicht an dich anzulassen, an dein Herz. Und obwohl Jesus den Haken abgerupft hat, die Trennung zwischen dir, zwischen mir und Gott, hast du dir vielleicht wie einen eigenen Haken aufgebaut und lässt Jesus nicht an dich an. Und dann bist du fern von Gott. Und Gott nimmt dich auch in dem innen ernst. Wenn du ihm fern möchtest sein, dann lässt er dich auch fern sein. Aber das muss nicht so sein. All die Sachen, die möchte Jesus abreißen. Möchte die Hege abrupfen. Frage ist mir, lässt du Jesus dran an, lässt du ihn ein, deine Hege zu betrachten und gibst ihm die Erlaubnis, die Hege abzurupfen. Wir werden nachher Zeit haben, in der Bettungszeit über das genauer nachzudenken. Und ich möchte noch beten zum Schluss. Jesus, ich möchte dir vielmals Danke sagen, dass du gekommen bist, um die Feindschaft zwischen uns Menschen und dir, dem Vater im Himmel, zu beenden. Und dass damit auch unsere anderen Feindschaften und Abschrankungen du abgerissen hast, dass du möchtest Frieden schenken, dass du Zugänge möchtest geben, wo jetzt noch Grenzen sind. Und ich bitte dich, Herr, dass du in unserem Herzen auch die Hege zum Vorschein bringst, wo uns irgendwo hindert, wo du uns möchtest in die Freiheit hineinführen. Bitte ich dich, dass du uns das zeigst und dass du uns auch den Mut gibst, das mit dir anzuschauen und mit dir das anzulegen und zu erleben, wie du uns da in die Freiheit hineinführst. Du überforderst uns nicht, du zwingst uns nicht, sondern ich bitte dich darum, dass du uns auf deinem Weg, wo du gedacht hast, begleitest und dass wir ja, so einen Schritt auch dürfen tun mit dir. Danke vielmals, Jesus.